als tegenstand voor deze avond is dan zo aangekondigd bevrijding. Und Gottes Wort gibt uns einige Dinge, wovon einer befreit wird. Das heißt, wenn man seine Zuflucht zu dem Herrn genommen hat und im Glauben das Evangelium Gottes annimmt. Lass ich erst eben sagen, ein Christ ist einer, der ähnlich ist an den Herrn Jesus Christus. Er hat ihn empfangen als sein Leben. Und das Leben, sein Leben in den Christen, kann er sich natürlich nicht anders offenbaren, dan het zich offenbarte in die Quelle. Dat heißt in den Herrn Jesus selbst auf Erden. En om also zu leben als ein Christ und den vollen Genuss zu haben von allem, was damit verbunden ist. Und das bedeutet auch also befreit zu sein von alles, was hindern wird, das zu tun, muss das Leben gekennzeichnet sein, wie das Leben des Herrn Jesus auf Erden gekennzeichnet war. Und wir wissen, das waren zwei große Grundsätze: Gehorsam und Abhängigkeit. Sagte in Johannes 4, lass ihr sagen in de Hebräerbrief, als nach dieser Erde kam, ich komme, o Gott, deinen Willen zu tun. Das war das Erste. Der selbst der ewige Gott war, Gott der Sohn, der Schöpfer Himmels und Erden. Wir haben vorige Woche gesehen, dass souverän war, also tun konnte, was wollte, nach seinem eigenen Willen, weil Gott war. Der stellte sich selbst in den Platz der Unterwürfigkeit und Gehorsam. Nahm den Platz von Gehorsam an dem Vater und als Mensch den Platz des Gehorsams an Gott. Ich komme, o Gott, deinen Willen zu tun. Und in Johannes 4 finden wir auch, dass sagt, dass sein Speise war, der Wille zu tun dessen, der ihn gesandt hat. Und nachdem das Werk vollbracht hat hier auf Erden, 33 Jahre etwas mehr hier auf Erden gelebt hat, und zurückgegangen war nach dem Haus des Vaters, hat der Heilige Geist von ihm gezeugt, dass gehorsam geworden war bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Und sagt selbst in Johannes 8, dass immer tat, was ihm der Vater wohlgefällig war. Darum wusste dass der Vater ihm alles immer hörte. Und in Jesaja spricht dass Gott ihm, der Vater, jeden Morgen das Ohr öffnete, als einer, der gelehrt werde. Ja, im Evangelium von Lukas finden wir 7 Malen, dass im Gebet war, auf ganze Nächte. Das 8. Mal war auf dem Kreuze, wo bat, wir wissen es, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber 7 Malen ein vollkommenes Zeugnis von seinem Leben auf Erden. Das war die vollkommene Abhängigkeit und Gehorsam von ihm. Und das ist die Grundlage auch von dem Gegenstand von diesen Abends. Gehorsam und abhängig zu sein. Und wo dieses Leben, diese Kennzeichen des neuen Lebens, bei einer gefunden werden, der Buße getan hat, seine Sünde und Schuld vor Gott bekannt hat und das neue Leben in der Wiedergeburt empfangen hat, der wird diese Befreiung kennenlernen. Der wird befreit werden von allem, was uns ihm verhindert, um den vollen Genuss zu haben von allem, was sein Teil geworden ist, durch die Güte und Liebe Gottes aufgrund des Werkes des Herrn Jesus. Wir lesen, wie gesagt, in Gottes Wort über mehrere Freimachungen. Denn der natürliche Mensch ist durch viele Mächte gebunden. Wir lesen in Gottes Wort über Freimachung von der Welt. Wir lesen in Gottes Wort von Freimachung von dem Gesetz. Wir lesen in Gottes Wort von Freimachung von der Sünde. Und wir lesen auch noch von Freigemacht durch die Wahrheit. Und ich möchte in Verbindung damit erst die zwei Stellen Versen lesen, die in Verbindung damit stehen, im Evangelium von Johannes, Kapitel 8. Waar dieses Licht wirft über alles, was nachher komt. In Johannes 8, Vers 32 steht. Und der Herr spricht da zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten. Merke gut auf, hier steht nicht die an ihm geglaubt haben, aber die ihm geglaubt haben. Die also seine Worte angenommen hatten als Wahrheit. Dan zegt er, wenn ihr in meinen Worten blijft, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Und in Vers 36, wenn nun der Sohn euch freimachen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Das ist die erste Freimachung. O lieber gesagt, der Grundgedanke, woraus alle anderen hervorkommen. De Wahrheit. Die er spricht, wird uns freimachen. Das heißt, wenn ihr in meinen Worten blijft, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Ich habe diese Woche schon wiederholt darauf gewiesen, dass der Herr Jesus von sichzelf sagt, dass er die Wahrheit ist. Und auch das Wort Gottes wird die Wahrheit genannt. Und der Heilige Geist, die nach dieser Erde gekommen ist, nachdem der Herr Jesus diese Erde verlassen hat und zurückgekehrt war nach dem Himmel, wird der Geist der Wahrheit genannt. Warum? Weil jetzt die Wirklichkeit aller Dinge geoffenbaard wird. Er kam auf Erden, wie Johannes 1, Vers 18 sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. 1. Timotheus 6 sagt, dass Gott woont in ein unzugängliches Licht. Und kein Mens hat ihn gesehen oder kann ihn sehen. Nun, erst Johannes 1, Vers 18 sagt, niemand hat Gott gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgetan. Also, Gott wurde geoffenbaard, als er auf Erden kam. Und so sagt 1 Timotheus 3, Vers 16, Gott ist geoffenbaard geworden im Fleische, gesehen durch die Engel. Geglaubt in die Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Und was er gesagt hat, und was offenbar wurde door zijn Anwesendheit hier auf Erden, ist in das Wort Gottes, die Bibel, niedergelegd, zodat al die Bibel Wahrheit ist, die Wahrheit ist. Ich habe diese Woche schon einige Mal erinnert, an Evangelium Johannes, Kapitel 1, Vers 5, dass als er auf Erden war, er Licht warf auf jeden Menschen. Jeder Mensch kam in das Licht Gottes. Und im Licht Gottes wird alles gesehen, wie die Wirklichkeit ist. Wenn das Licht Gottes auf einen Menschen scheint, dann wird gesehen, was er ist in sich. Dann ist es klar, dass sein Herz Finsternis ist, wie wir in Epheser 4 lesen. Dass ein Feind Gottes ist. Dass er ein Sünder ist. Dass er gottlos ist. Dass er kraftlos ist, wie wir aus Römer 1, Römer 3, Römer 5 von Vers 3 bis 10 haben. Und zo war es met alle dingen. Die waarheid van alle dingen wurde geoffenbaard. En wurde geoffenbaard door dem, die die waarheid war. Ja, door dem, die im Anfang van diesem Buch, das Evangelium von Johannes, genannt wird, das Wort. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das griechische Wort, was da gebraucht wird, was mit Wort übersetzt ist, Logos, bedeutet die Offenbarung von das, was der, wovon er das Wort ist, vollkommen geoffenbaard wird, was er innerlijk ist. Also die vollkommene Offenbarung von Gott war er hier auf Erden. Und das Wort, was er sprak, war die vollkommene Offenbarung, die Wirklichkeit von dem, von welchem wir im Psalm 139 gesehen haben, dass er alle Dingen weiß, dass nichts vor ihm unsichtbar ist, dass er selbst die geheimsten Gedanken der Menschen kennt. Ja, sie kennt, voordat sie die Gedanken haben. Ja, wir haben gesehen, dass er vor 1900 Jahren schon wusste, alles, was ich in meinem Leben denken sollte, alle Worte, die ich sprechen sollte, alle Taten, die ich tun sollte. Und weil das alle Sünde waren, hat er sie an seinem Leibe getragen, und Gott hat das Gericht darüber auf ihm ausgeübt. Ja, in Hebräer 4 geht noch weiter. Da wird gesagt, dass das Wort Gottes durchdringt bis die Zerteilung der Seele und des Geistes. Das heißt, und dann wird auch gesagt, dass er ein Beurteiler, ein Richter der Gedanken und Überlegen des Herzens ist. Aber das erste geht weiter. Nicht allein, dass Gottes Wort die Gedanken prüft, aber er prüft selbst, aus welke Quellen diese Gedanken hervorkommen. Aus der Seele des Menschen oder aus seinem Geiste. So tief geht das Wort Gottes, als ich lieber sage, so tief offenbart die Wahrheit, die Wirklichkeit aller Dinge. Und die Wahrheit war in ihm und wurde durch ihn geoffenbaard. Daarom sagt er Jesus, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn man de wirkliche Sachverhalt von alle Dingen weiß, wenn man wirklich weiß, wie alle Dinge sind, dann ist man frei. Lass ich ein Beispiel nehmen. In Kriegszeit, da sind Menschen gefangen genommen worden. Lass ich nur sagen, von der Widerstandsbewegung. Ich habe selbst mitgemacht, dass einer, die ich kannte, mit mir in Holland im Konzentrationslager saß. Ein Jahr. Und in dat jaar had die Gestapo ganz Holland ausgekämmt, om ihn zu finden. Aber sie suchten ihn unter zijn huis, wie sagt man das, zijn verborgene Name, waaronder er operierte. Und er sah sicher im Konzentrationslager. Wenn einer, ich habe einen anderen Freund gehad, die erschossen worden ist, wenn diese gewusst hätte, voraus, dass man ihn nicht finden würde, oder dass, wenn er gefangen genommen wurde, lass die erste mal nehmen, dass er niemals gefangen genommen würde, verstehen Sie nicht, dass er sehr viel weniger Angst gehabt hat als jetzt, und dass er viel freier sich bewusst war, was seine Stellung war und wie er sich zu verhalten hatte. So ist es mit diesen Dingen. Es gibt tausenden, zehntausend Gläubigen, das heißt Menschen, die wirklich Buße getan haben, die diese Seite der Wahrheit gesehen haben, dass sie verlorene Sünder waren, weil das Licht des Heiligen Geistes in ihrem Gewissen und ihrem Herzen schien und sie klar machte, was darin war, was sie niemals gewusst hätten, und die daarom Buße getan haben, bekannt haben voor Gott, dass sie verlorene Sünder waren, und dann in der Wiedergeburt ein neues Leben empfingen. Wenn die wussten, was Gottes Gedanken waren, was also die Wahrheit war in Verbindung mit zichzelf, dann würden sie im selben Augenblick glücklich geworden zijn. Und dann würden sie im selben Augenblick befreit geworden sein. Denn Gottes Wort macht uns klar, was Befreiung ist und auf welche Weise der Mensch freigemacht ist vom Gesetz, freigemacht von der Sünde, freigemacht von der Welt. Ja, jede freigemacht von allem, was ein Hindernis ist, um vollkommen zu in Besitz zu nehmen und vollkommen zu genießen, was Gott voor ihn bereitet hat, aufgrund des Werkes des Herrn Jesus. Wir haben gesehen in Johannes 3 vorgestern Abend, was der Herr Jesus dann sagt über was die Natur der Menschen ist und was die Natur ist des neuen Lebens, das man in die Wiedergeburt empfangt. Da hat er Jesus gesagt, es sei denn, Vers 7, aufgezegd, was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Und er spricht da über die neue Geburt, die durch den Heiligen Geist zustande gebracht wird. In dem Moment, dass ein Mensch sich als Sünder für Gott stellt, um sich Buße zu tun, wanneer er dieses neue Leben bekommt, und dann sagt er, das neue Leben, was durch den Heiligen Geist gewirkt wird, ist Geist. Aber er sagt dabei, was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch. Was der natürliche Mensch, was daraus hervorkommt, hat den Charakter von denen, aus welchen es vorkommt. So wie Hiob sagte, kann aus ein Unreiner ein Reiner hervorkommen. Und wie wir in 1. Mose 5 haben, wo erst von Adam gesagt wird, was er war als Geschöpf Gottes, an dem Tage, da Gott Adam schuf, macht er ihn in Gleichnis Gottes. Mann und Weib schuf er sie, und segnete sie und nannte ihren Namen Mensch an den Tagen, da sie geschaffen wurden. Aber dann finden wir, und Adam lebte 130 Jahre. Hier wird nicht gesagt, was in diesen 130 Jahren geschehen war. Aber wir wissen es. Kaum war er erschaffen, dann kam er in Aufruhr gegen Gott und wurde ein Sünder. Zo een Sünder, wie wir diese Woche einige Mal gesehen haben, aus Römer 5, ich habe so eben genannt, ein Mensch, der kraftlos ist, ein Mensch, der gottlos ist, hat keine Verbindung mit Gott, ein Mensch, der ein Sünder ist, und ein Mensch, der ein Feind Gottes ist. So wie Gott schon sagte, einige hunderten Jahren, nachdem Adam gestorben war, all das Gebilde der Gedanken seines Herzens ist nur böse den ganzen Tag. Und Gottes Wort sagt am anderen Stelle in Römer 8, dass die im Fleische sein, Gott nicht wohlgefällig sein können. Denn alles, was im Fleisch ist, ist ein Widerspruch mit Gott selbst, ist hassenswürdig. Denn die, welche nach dem Fleische sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Und die aber, welche nach dem Geiste sind, auf das, was des Geistes ist. Da haben wir die beiden Seiten. Und nun kommt ein Mensch, von welchem der Herr sagt, dass er so ist, ein verlorener Sünder. Das, wenn das Licht des Heiligen Geistes auf ihm scheint, und er sieht, also sieht, was er Wirklichkeit ist, dass das Wahrheit ist, und er glaubt diese Wahrheit, die er die Licht ist, sein Schöpfer ihm erklärt, und dann Buße tut, dann empfängt er das neue Leben, was Geist ist, gewirkt durch Gott, der Heilige Geist, wovon wir gelesen haben in Römer 8, dass der Geist sucht, was der Wille des Gottes ist. Das war die aber, welche nach dem Geiste sind, auch das, was des Geistes ist. Aber dann haben wir noch weitere Dinge, die wir dann nicht gesehen haben, aber doch wiederholt diese Woche vordargesteld sind, dass der Herr Jesus für Sünde gestorben ist und dass Gott allen die Buße tun, die Sünden von allen die Buße tun, auf ihn gelegt hat und sie dort gerichtet hat, der selbst unsere Sünden in seinem Leib getragen hat auf dem Holz. Zodat, wie in de Hebreeënbrief gezegd werd, de Heer Jezus door één opfer auf immer daar volkomen gemacht had, diejenigen die geheiligd werden, die also abgezonderd werden zu ihm. Heiligung bedeutet Absonderung. Zodat, was seine schuldige Daten betrifft, alles was er gesündigd had gegen Gott, und wofür er sonst hätte gerichtet werden müssen. Offenbar 20 sagt ja, dass der Tag kommt, dass alle Toten, das heißt alle Ungläubigen, vor dem großen weißen Richterstuhl Gottes offenbart werden und da gerichtet werden nach ihren Werken, nach was in die Bücher Gottes geschrieben steht. Und Gott vergisst nichts. Seine Buchführung ist perfekt. Und sie werden gerichtet nach ihren Taten. Sodass einer, der zu Gott kommt, jetzt freigestellt ist von dem Gericht über seine Sünden. Weil wie gesagt, der Herr die Strafe darüber getragen hat, wenn er im Glauben den Jesus angenommen hat. Und Gottes Wort sagt ihm, dass er jetzt Vergebung von Sünden hat. Ja, wie wir gestern Abend gesehen haben, sagt der letzte Vers von Römer 4, Vers 25, dass Christus, die übergeben worden ist für unsere Sünden, auferweckt ist zu unserer Rechtfertigung. Ein Beweis, dass Gott vollkommen befriedigt ist mit sein Werk im Hinblick auf meine Sünden, im Hinblick auf mich und auf jeder, der ihm im Glauben angenommen hat. Und dass ich so Frieden mit Gott habe. Nichts mehr zwischen Gott und mir, was meine Sünden, meine Taten betrifft. Sodass, wenn ich die Wahrheit Gottes kenne, keine Angst mehr habe für Gericht. Das heißt natürlich, nachdem ich Buße getan habe und das neue Leben empfangen habe, kein Unruhe mehr über meine Sünden. Ich weiß, da ist kein Gericht. Aber wir haben soeben gesehen, dass der Mensch von Natur eine böse Natur hat. Eine Natur, die nur sündigen kann und sündigen will. Wenn er wiedergeboren ist, hat er eine neue Natur empfangen. Aber das sagt nicht, dass die alte Natur fort ist. oder dass die alte Natur verbessert ist. Durch Wiedergeburt wird nicht die alte Mensch wird verbessert. Das hat Gott 4000 Jahre versucht, bis das Kreuz. Und er hat es nicht vermocht. Ja, was ich sage, ist eigentlich ganz, er wusste, was es war. Aber hat 4000 Jahre lang den Menschen die Gelegenheit gegeben, um zu zeigen, dass noch etwas Gutes darin war. Er hat sie in Umstände gebracht. Ein bevoorrechter Platz, wo sich an sie offenbarte, wo seinen Willen kennbar machte, wo er sagte, ihnen vorstellte, was sie zu tun hätten, dann würden sie nie gerichtet werden, sondern immer leben bleiben und seine Gunst genießen. Und das Resultat war, dass wenn er dann der Schöpfer zu ihnen kam, dass sie ihn kreuzigten, nicht weil er böse war, aber weil er gut war. Er, der niemals böse tat, die nur Heil brachte, die immer Menschen geholfen hat, die tausenden Hungrigen Brot gab, die viele Kranken heilte, die Aussätzigen eine Krankheit, die nicht geheilt werden konnte, doch heilte, ja, die selbst Toten auferweckte, nur Gutes tat, Blinden die Augen öffnete, Dinge, die menschlich unmöglich waren, das hat er getan. Und nie hat einer etwas sagen können, dass er Unrecht getan hat. Gott selbst sagte von ihm, dieser ist mein geliebter Sohn, in welchem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Und der brachten sie nach dem Kreuze. Und sie verurteilten dem, aufgrund von was? Weil er die Wahrheit sagte. Sagte, dass er der Sohn Gottes war. Das war der Anlass. Ja, sie hatten sonst etwas anderes gesucht. Aber jetzt hatten sie das Waffen, dass er Wahrheit sagte, die Wahrheit, dass er der Sohn Gottes war. Und dann sagte er, hat Gott gelästert. Und sie brachten ihn nach dem Kreuze. Da zeigte sich, was de Natur des Menschen war. Vollkommen böse. Dass es wahr was, war, was in 1. Mose 6 Gott gesagt hat, all das Gebilde der Gedanken ihres Herzens ist allein böse den ganzen Tag, sodass er unverbesserlich ist. Und nun sehen wir den Menschen, die ich soeben nannte, der Buße getan hat. Er ist zu Gott gekommen und durch das Licht des Heiligen Geistes hat er gesehen, was er war und Buße getan. Er hat für Gott bekannt, dass er schuldig war, dass Gott enteert had und dass wenn Gott gerecht war, er ihm in die Hölle werfen muss. Und in diesem Moment hat der Heilige Geist ein neues Leben in ihm gewirkt. Das Leben des Herrn Jesus selbst, Kolosser 3 sagte, Christus ist mein Leben. So der Herr will, werden wir morgen noch etwas davon sehen. So dass er neben das andere Leben, das alte Leben, ein neues Leben hat, das nicht sündigen kann und nicht sündigen will auch, denn es ist das Leben des Herrn Jesus. Ein Leben, das gekennzeichnet wird durch Gehorsam und Abhängigkeit, denn es ist das Leben des Herrn Jesus, so wie es hier auf Erden geoffenbaard wurde. Ja, es ist das ganze Leben, aber es wurde geoffenbaard auf Erden. Und seine Sünden wurden von ihm abgenommen, denn Gott sagt ihm die frohe Botschaft: Mein Sohn ist für Sünde gestorben, glaub an ihn, und deine Sünden sind weggetan. Aber nun geht derjenige, der dies empfangen hat, weiter. Er hat keine Angst im Gericht mehr. Er hat ein neues Leben empfangen, das nur Gott wohlgefällig sein will. Und das nur tun will, was Gott zu ihm sagt. Das nur ihm wohlgefällig sein will, durch dessen Werk auf dem Kreuze, er gereinigt worden ist, errettet ist van het gericht Gottes. En jetzt komt er zu te ontdekken dat de oude natuur nog immer bij hem is. Dat er wel veranderd is. Dat er een nieuwe mens geworden is. Maar dat die oude mens nog immer even verdorven is en niet verbeterd is als er boze staat. En niet verbeterd is door die wiedergeboort. Er had een nieuw leven bekommen. En doch dat oude is nog daar. Sollte das dann in Ewigkeit der Zustand sein müssen von jeder, der zu Gott gekommen ist? Sollte in Ewigkeit neben das neue Leben, das wohlgefällig ist für Gott, und das allein wünscht, Gott wohlgefällig zu sein, das nur gehorsam sein will und abhängig, und es kann nicht anders auch als gehorsam sein, denn es ist ja das Leben des Sohnes Gottes selbst. Wir haben es gelesen aus 1. Petri 1, dass wir bei der Wiedergeburt durch Heiligung des Geistes gebracht sind nach dem Gehorsam und Blutbesprengung Jesu Christi. Also gebracht sind nach einem Ort, das gekennzeichnet ist durch den Gehorsam Jesu Christi. Also der Herr Jesus, und wo sein Blut herrscht, de Blutbesprengung ist, wo also kein Gericht mehr gibt. Aber dabei diese andere Natur, die immer will sündigen, und die immer für ihn verführen will, um doch zu tun, was er hasst jetzt, was das neue Leben hasst. Wenn das wahr wäre, wie unglücklich würde er sein. Ja, selbst wenn er im Himmel kommen würde, wie schrecklich würde das sein, immer da diese, noch da all die alte Mensch zu haben, in ihm, die ihn verführen will zu sündigen und die die Sünde liebt. Neben diesem neue Leben, das die Sünde hasst und nur Gott wohlgefällig sein will. Und dabei, wie konnte Gott wohlgefallen haben in ein Geschöpf, dat einerseits, het is waar, dat leven des Herrn Jesus hatte. Einerseits al zo volkomen angenehm waar in zijn gedanken, in zijn ogen. Denn het was dat leven van ihm, van welke hij gezegd had, als der auf Erden war: Dies is mijn geliebte Sohn, in welke ik mijn wohlgefallen gefunden habe. Höre ihm. Aber anderseits, diese alte Natur, der Gott hasst. Voor welke hij nu gericht had, die 4000 jaren die gelegenheid gegeven had, zu zeigen, dat etwas Gutes drin war. En dat resultaat war allein, dat sie den Schöpfer nach dem Kreuze brachten. Die in Fleisch zijn, kunnen Gott nicht wohlgefällig zijn. Aber Gott wusste alle Bedürfnisse, die es gab, für verlorene Menschen. Und Gottes Liebe war nicht zufrieden damit, dass er allein sie vom Gericht allein freisprach. Er wollte sie segnen mit aller Segnung, die er geben konnte, die ein allmächtiger Gott geben konnte. Ich habe diese Versen aus Epheser 1, Vers 3 und 4 und 5 schon einige Malen angeführt, gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Örten in Christus Jesu. Und Vers 4, die er ausgewählt hat vor Grundlegung der Welt, dass sie heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Vers 5, die er zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft für sich selbst. Wie könnte einer heilig und tadellos vor ihm sein, wenn er diese alte Natur noch immer bei sich hatte, das Fleisch, das, was er war, vor er wiedergeboren wurde? Unmöglich. Und doch wollte Gott ihm das geben. Aber daarom sehen wir auch, dass Gott auch was diese Frage betrifft, eine Antwort gegeben hat. Ich habe diese Woche schon vorgelesen, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichheit des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendende, die Sünde im Fleische verurteilte. Und aus 2. Korinther 5 habe ich vorgelesen, dem, der Sünde nicht kannte, der Jesus, hat er Gott für uns zur Sünde gemacht, auch dass wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Nein, nicht Sünden. Er hat die Sünden an seinem Leib getragen und das Gericht darüber erfahren. Aber er wurde zur Sünde gemacht. Das ist die Quelle, woraus die sündige Taten hervorkamen. Das war die böse Natur, die ich hatte, woraus all meine böse Worte hervorkamen, alle meine sündigen Gedanken, alle meine gottfeindliche Taten. Der Baum war böse, das ist die Sünde, woraus die Sünden hervorkamen. Und hier steht, dass Gott, der Herr Jesus, zur Sünde machte und dann diese böse Natur richtete in ihm. Wofür? Wir haben es in 2. Korinther 5 gelesen, dass wir werden die Gerechtigkeit Gottes nehmen. Ich habe es gestern Abend auch schon gesagt. Und was ist das Resultat? Wo der Herr Jesus als mein Stellvertreter dort am Kreuz gestorben ist. Er trug meine Sünden an seinem Leibe und Gott hat meine Sünden in ihm gerichtet. Wie er im Psalm 40 sagt, meine Sünden, meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht. Sie sind zahlreicher dan die Haare meines Hauptes. Und Gott richtte sie da, sodass es für mich keine Strafe mehr gab. Und Gott hat ihn zur Sünde gemacht. Als ob er die böse Natur hatte, die ich war. Und hatte die, wie ich gesehen, gerichte dat zum Tode gebracht. Ja, Sünden kan man vergeben. Aber eine böse Natur kan Gott niet vergeben. Sie können ein Hund, der etwas falsch tut, können sie vergeben. Aber sie können Schwein nicht vergeben, dass er ein Schwein ist. Das Tier kann nichts dran tun. Aber ist ein Schwein und sie nehmen ein Schwein nicht in ihren Hauszimmer. Ein Hund können sie tun, auch wenn er mal etwas falsch tut. Gott kann eine böse Natur nicht vergeben. Er musste sie richten. Aber hat es getan. Und das Wunderbare ist, zo wie het met mijn zonden was, zo waren ze ook met wat de Heer vermist onderging als er vermist zo zonde gemaakt worden. Er was mijn stelvertreter. En zo werd het meer zugerechtet. En dat bedeutet, dat Gottes Wort sagt: denn ihr seid gestorben, en euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Kolosse 3. Dass in Galaterbrief gesagt wird, dass wir gekreuzigt sind mit Christus. Gott sieht uns in dem Herrn Jesus, jeder, der Buße getan hat. Er sieht ihn in dem Herrn Jesus auf dem Kreuze und hat dort ihre Sünden gerichtet, aber auch der Person selbst, sodass er mich nicht mehr sieht als diesen alten Mensch. Der hat het zum Tode gebracht. Er sieht meine Sünden nicht mehr. Er hat sie all dem Herrn Jesus gelegt und gerichtet. Wie sieht er mich dann jetzt? Er sieht mich nur in das neue Leben, das er in der Wiedergeburt mir gegeben hat. Und das Leben ist das Leben seines Sohnes, wie es aus Kolosse 3 las. Christus ist unser Leben. Es wird ausdrücklich gesagt, in was ich gelesen habe, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christen Gott, wenn der Christus unser Leben und so weiter, er ist mein Leben. Und da sehen wir die Wahrheit Gottes. Die Wahrheit ist nicht, was ich denke. Ich kenne die Wahrheit nur, insoweit Gott sie geoffenbart heeft, had. Die Wahrheit ist, was Gott sieht und Gott sagt. Denn wie gesagt, er weist alle Dingen. So wie wir gestern gelesen haben in Johannes 3, wo der Herr sagt, wir sprechen, was wir wissen. und zeugen, was wir gesehen haben, in der wirklichen Bedeutung des Wortes Wissen, weiß Gott allein. Er weiß, in Jesaja 46 steht, er weiß vom Anfang an das Ende. Alles ist sichtbar für ihn. Wir haben es ja gesehen im Psalm 139. Was ich denke zu wissen, habe ich gehört von anderen. Oder meine Augen haben es gesehen. Oder meine Ohren gehört. Oder mein Verstand hat darüber nachgedacht und ist zu einem Schlussfolgerung gekommen. Aber meine Augen haben mich öfters betrogen. Also ich bin nicht bestimmt, dass ich alles richtig gesehen habe. Meine Ohren haben mich öfters betrogen. Ich bin nicht bestimmt, dass alles, was ich gehört habe, ich es gut gehört habe. Ich habe von anderen gelernt. Aber einigen haben mir bekannt, dass sie, was sie schrieben, nicht mehr für ihre Rechnung haben. Was sie jetzt gesehen haben, dass nicht richtig war. Also ich bin nicht sicher, dass es richtig ist, was ich von anderen gehört habe. Ich bin nur sicher von ein Ding, was Gott mir gesagt hat, das ist Wahrheit. Denn er weiß von Anfang an das Ende. Wir wissen, was wir sagen. Und wir zeugen, was wir gesehen haben. Und dann nennt er sich selbst der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Wer also auf Erden hier erzählen konnte, damals an Nikodemus, was er im selben Moment im Himmel hörte und was er im selben Moment in den Himmel sah. Und er konnte sagen, was die Wirklichkeit war. Denn er war der Schöpfer selbst. Und nicht er allein. Auch der Heilige Geist kam naar deze Erde. Und wir lesen es erst in Korinther 2, dass er die Tiefen Gottes, das was kein Ohr gehört und kein Auge gesehen hat und im Herzen kein Mens aufgekommen war, also keiner hat es gesehen, keiner hat es gehört und zelfs de tiefste Denker hat nicht daran gedacht. De größte Philosoph hat nicht so weit denken können als dieses, aber er hat es geoffenbaard. Gott, der Heilige Geist, er kennt die Tiefen Gottes. Er hat geoffenbaard al was im Herzen Gottes war. Und al was diese Allwissende wusste, hat es geoffenbaard, auch in sein Wort. Wir wissen, sagt er Jesus. Wir reden, was wir wissen. Und zeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Also nur einer spricht Wahrheit. Für uns das Wort Gottes. Worin der Herr Jesus mitgeteilt hat. Niedergeschrieben ist es, was er gesagt hat. Und das war die Wahrheit. Worin der Heilige Geist hat niederschreiben lassen, was er geoffenbaard hat. Die Wahrheit, zodat we hier hebben, die Wahrheit Gottes. En wie ik zo even aanvuurde, van dem Herrn Jesus, zijn leven war gekennzeichnet door Gehorsam und Abhängigkeit. Er sagt, als de Teufel zu ihm sagte, in Matthäus, er sollte van Steinen Brot machen, als er 40 Tage niet gegessen hatte. Dan sagte de mens, soll van brood allein niet leven, sondern van alle woord, dat uit de monden Gottes hervorgeht. Niet van einige woorden, maar van jedes woord, dat uit de monden Gottes hervorkomt. Er fragte nur nach dem, was Gott sagte, also nach der Wahrheit. En wie wir gelesen haben in Johannes 8, de Wahrheit macht ons frei. Wer sein Wort hört, wer also hört nach seinen Worten und es annimmt, weil das alles, was in Wahrheit ist, das wird einen frei machen. Und da haben wir den Grund von allem, von dem ganzen Gegenstand für diesen Abend Befreiung. Dass wir hören nach seiner Stimme und glauben, was er sagt, dass das wahr ist. Wie wissen wir? Wir, die wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. Wie wissen wir das? hat einer einen Brief bekommen, persönlich aus dem Himmel, wohin Gott ihm erklärte, dass seine Sünden vergeben waren? Ist einer von uns im Himmel gewesen und hat dort das Buch von Gott gesehen und gesehen, dass meine Sünden durchgestrichen waren, sodass es kein Gericht mehr gab? Nicht einer von uns. Wie wissen wir es dann? Weil das Wort Gottes uns gesagt hat, dass wer an den Sohn glaubt, ewiges Leben hat. Dass das Wort Gottes uns gesagt hat, wie wir gestern sahen, aus den letzten Versen von Römer 4 und die ersten von Römer 5, dass Christus für unsere Sünden übergeben ist und dass er zu unserer Rechtfertigung auferweckt ist als der Beweis, dass Gott vollkommen befriedigt war mit seinem Werken, dass Gott vollkommen befriedigt ist mit mir, weil er für mich ein Werk vollbracht hat, der Sohn, wodurch Gott vollkommen befriedigt wurde, ja noch mehr verherrlicht wurde. Ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind. Ich weiß es jetzt 51 Jahren, weil ich Gottes Wortes zu mir gesagt hat. Ich habe gestern Abend das Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9 angeführt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist getreu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber jetzt kommt eine zweite Frage, das was ich soeben sagte. Dass ich so eine Natur hatte, die böse war, das war ich. Es ist wahr, ich habe dann ein neues Leben empfangen. Und nun sagt Gott, dass er diesen alten Mensch auf dem Kreuz zu Tode gebracht hat. Dass ich mit Christus gestorben bin. Und jetzt ist die einzige Sache, glaube ich das oder glaube ich nicht. Dieses ist für Menschen schwer. Es ist keinen, der widerspricht, dass meine Sünden vergeben sind. Aber es ist vieles, was widerspricht, dass ich gestorben bin. Wenn ich gestorben bin, wie kommt es dann noch, dass da in mir das Fleisch ist, das noch immer mich bringen will zu bösen Taten? Wie kommt es dann, dass ich wohl unsittliche Gedanken habe? Das neue Leben hat ich nie. Wie kommt es dann, dass ich wohl mal je zornig bin und Dinge sage, die das neue Leben bestimmt nicht sagte, ja, je würde das nie getan haben. Wie kommt das? Wie kommt es dann, dass immer wieder das Fleisch, die alte Mens leben will und mich führen will und Gedanken gibt, die vielleicht die heiligsten Momente, die von Feindschaft sind wieder Gott. Und die Gedanken, die ich hasse auch. Und die doch bei mir aufkommen. Und dass er mich oft dazu bringt, dass ich es doch tue. 2 Jahren, die ersten 2 Jahren, nachdem ich wusste, dass meine Sünden vergeben waren. Und ich habe dann niemals mehr an gezweifelt. In diesen 51 Jahren. Gott hat ja gesagt. Ab die ersten 2 Jahren habe ich keine Minute Freude gehabt, wenn ich auch wusste, dass für mich kein Gericht gab, weil ich mit mir selbst beschäftigt war und nicht glaubte, dass ich gestorben war. Nicht glaubte, dass Gott meine alte Natur nicht mehr sah, weil sie zu Tode gebracht hat. Denn ich fühlte, er lebte in mir. Meine Erfahrung war in vollkommenem Widerspruch mit was Gottes Wort mir sagte. Und ich vertraute meine Erfahrung mehr, dan was Gott sagte. Und so versuchte ich das zu unterdrücken. Ich versuchte diesen alten Menschen zu verbessern. Ich wollte nicht mehr sündigen. Und ich kämpfte den ganzen Tag, mich zu verändern. Ich wollte doch nicht mehr sündigen. Ich wollte dem Herrn dienen. Ich wollte ihm wohlgefällig sein. Und ich tat es nicht. Was ich auch wollte, ich tat böse Dingen. In diesen 2 Jahren hat meine Mutter mich oft ermahnt. Du musst dich bekehren, sonst gehst du für ewig verloren. Und ich hatte nicht den Mut zu ihr zu sagen, Mutter, ich bin bekehrt. Ich dachte, wie kann sie das glauben? Sie sieht dies den ganzen Tag. Sie sieht, wie dein Leben ist. Wie kann die glauben, dass du bekehrt bist? Das ist unmöglich. Und so habe ich keine Minute Freude gehabt. Bis ich endlich nach 2 Jahren anfing, Gottes Wort zu glauben, auch was dies betrifft. Zu glauben, dass Gott mich zum Tode gebracht hat in Christus auf dem Kreuze. Dass Gott mich also nicht mehr sah in dem, was ich war von mir selbst, aber mich sah in dem Herrn Jesus. Wie Epheser 1, Vers 6 sagt, angenehm gemacht in dem Geliebten. Ich denke an eine kleine Geschichte. Nicht so lange nach dem Kriege war ich in Norddeutschland in einer Versammlung. Und ich musste schnell fort, sodass ich lief schnell aus der Versammlung, um fortzugehen. Und ein junges Mädchen rannte hinter mich her. Sie war 13 Jahre. Sie ist jetzt schon lange bei dem Herrn. Sie ist heimgegangen, als ihr erstes Kind geboren wurde. Und sie rannte mich nach, sie hat ein Jahr davor Frieden gefunden, die Gewissheit bekommen, dass ihre Sünden vergeben waren. Und als sie mich einholte, sagte sie, Bruder Heiko, wie kommt's? Ich bin nicht mehr so glücklich wie voriges Jahr. Ich wusste wohl, was es war. Ich hatte ja meine eigene Erfahrung. Und ich sagte zu ihr, du bist sehr enttäuscht in dich selbst nicht. Ja, sagte sie, und sie fing an zu weinen. Ja, voriges Jahr, als du den Herrn Jesus kennengelernt hast, als dein Erlöser, dann hast du gedacht, jetzt will ich allein für ihn leben. Mein ganzes Leben soll ihm zugeweiht sein. Und du hast es nicht gekürzt. Du dachtest, jetzt bin ich allein für ihn und ich will für ihn leben und du hast es nicht getan. Ist das nicht so? Und sie sagte, ja, und sie weinte noch stärker. Da habe ich dieses gefragt. Du war ja noch jung. Als du voriges Jahr zu dem Herrn Jesus kamst, glaubst du, dass er dann gewusst hat, was du dieses Jahr sein solltest? Und sie dachte einen Moment nach und sagte, ja, natürlich wusste er das. Ich sage also, der Herr ist nicht enttäuscht in dich. Er wusste, wer du warst und hat dich doch angenommen. Er liebte dich, wenn er auch wusste, was du warst. Du bist allein enttäuscht in dich selbst. Aber er, der dich vollkommen kannte und alles wusste, war nicht enttäuscht. Er hat dich angenommen, so wie du warst. Da war die Tränen vorbei und sie lächelte wieder. Denn sie fühlte mit doch der Gegenstand seiner Liebe. Und auch dafür hat er gesorgt. Da haben wir den Schlüssel zu dieser Befreiung. Glauben, was Gott sagt, dass das wahr ist. Nicht unsere Erfahrung glauben, aber glauben, was er sagt, dass das wahr ist. Nicht versuchen, uns selbst zu verbessern, wovon Gott sagt, dass es unmöglich ist. Dass er es 4000 Jahre lang versucht hat. Und dann am Ende uns zum Tode gebracht hat, weil wir unverbesserlich schlecht waren. Und dann nicht versuchen, dem, was Gott zum Tode gebracht hat und im Gericht, wieder aufzuwecken und dann besser zu machen. Gott hilft uns dabei nicht. Der Herr Jesus hilft uns dabei nicht. Und der Heilige Geist hilft uns dabei nicht. Der Heilige Geist ist nicht auf ihn gekommen, um diesen alten Menschen besser zu machen. Der Heilige Geist ist auf ihn gekommen, um dem Herrn Jesus zu verherrlichen. Und das bedeutet, uns klar zu machen, was das Werk des Herrn Jesus bedeutet. Welche wunderbare Resultate das hat. Was er wirklich auf dem Kreuze getan hat und die ganze Bedeutung seines Werkes, dass das die Antwort ist auf alle Bedürfnisse, die ein Sünder hat, im Hinblick auf seine Sünden, im Hinblick auf die böse Natur, im Hinblick auf alle Dinge, Zijn werk op dem kruisje is die antwoord voor alle bedürfnissen die een mens had. Een mens der in zichzelf kraftloos is, der godloos is, der een zünder is, der een feind Gottes is. In kruisje des Herrn Jezus, in zijn werk, had man die antwoord op alle dingen, waardoor God deze mensen nemen kan, zobald er teil had aan het werken des Herrn Jezus. En hem einführen kan in zijn hause, das Haus des Vaters. Waardoor God jetzt jenen Menschen schon sieht, so wozu ihn bestimmt hat, wie ich soeben sagte, heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Epheser 1, Vers 4. Und wie in Hebräer 9 steht, dass der Herr Jesus durch ein Opfer für alle vollkommen gemacht hat, die geheiligt werden. Und wie gesagt, das Wort vollkommen bedeutet ununterbrochen, für all immer da, all ununterbrochen. Gott sieht von dem Moment, dass ein Sünder dem Herrn Jesus als seinen Heiland angenommen hat, kein einziger Sünde mehr in ihm. Keine sündige Taten, aber auch seine sündige Natur mehr. Gott sagt, du bist gestorben. In Christus habe ich zur Tod gebracht. Und der Glaube, der also tut, was der Herr Jesus gesagt hat in Johannes 8, die Wahrheit annimmt, die sagt, das ist Wahrheit. Und er glaubt es. Und er sagt, ich bin gestorben. Und ich darf mich selbst sehen. Wenn ich die Wahrheit glauben will, dann muss ich mich sehen, wie Gott mich sieht. Und das ist, meine Sünden sind fortgetan an dem Kreuze. Gott hat sie von mir abgenommen und auf dem Herrn Jesus gelegt und sie dort gerichtet. Er hat sie hinter seinem Rücken geworfen. Er sieht sie niemals mehr. Aber Gott hat auch mich selbst zum Tode gebracht, in Christus. Er sieht mich nicht mehr, wie ich früher war. Er sieht mich jetzt allein in dieses neue Leben. Wir haben es gelesen aus Kolosser 3. Christus, unser Leben. Ist mein Leben. Und wie so der Herr will, möchte ich morgen über dieses Leben weitersprechen. Das ist also die Grundlage, der Schlüssel zu dem ganzen Gegenstand, Befreiung. Aber wie gesagt, wir haben jetzt den Grundsatz gehabt, aber wir haben dann weiter in Gottes Wort die Dinge, wovon wir freigemacht werden. Wir sind freigemacht von dem Gesetz. Nun, Gottes Wort sagt das ganz ausdrücklich. Und wenn Gottes Wort das ganz ausdrücklich sagt, dann ist da nichts, was das widerspricht. Ebenso, wie Gottes Wort sagt, dass meine Sünden vergeben sind, dann wird das nicht widersprochen. Warum meine alte Natur, aber nicht dieses? Da wird gesagt in Römer 6 und viele andere Stellen. Denken wir an den Galaterbrief. Und mehrere Kapitel hier übrig, dass wir gestorben sein und dass das Gesetz nur herrscht über lebendige Menschen, das herrscht nicht über Toten. Das Beispiel von das Gesetz über die Ehe wird als Bild genommen. Mann und Frau sind zusammen durch das Gesetz aneinander verbunden, aber sobald eine gestorben ist, wenn der Mann gestorben ist, die freie Frau, frei von dem Gesetz der Ehe. Sie ist frei, um zu heiraten, mit wem sie will. Wenn sie stirbt, solange der Mann lebt, bricht sie das Gesetz, dann ist eine Ehebrecherin. So sagt Gottes Wort, ist mit das Gesetz. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in welche wir festgehalten worden, sodass wir dienen in den Neuen des Geistes und nicht im Alten des Buchstaben. Wir sind dem Gesetz gestorben. Und wenn wir eben nachdenken, ist das ganz klar. Wem wurde das Gesetz gegeben? Ein Volk lebend auf Erden, die wohl in de Nähe Gottes gebracht waren, was ihr Zustand auf Erden war, aber der bestimmt nicht alle Buße getan hatten. die zu diesem Volk gehörten, nicht weil sie Buße getan hatten oder weil sie wiedergeboren waren, aber weil sie als jüdische, israelitische Eltern geboren waren, Nachkommen waren nach dem Fleischje von Abraham, Isaac und Jakob. Jedes Kind war ein Israelit, wenn seine Eltern das waren, ob er wiedergeboren war oder nicht. Und es waren Menschen, die zichzelf niet kannten, die in 2. Mose 20 sagten, alles was Jehova doet, werden wir tun. Und dann gab Gott ihnen das Gesetz, wie das Neue Testament sagt. Um de Übertretungen will, wurde dabei gesagt, um klar zu machen, dass sie selbst sehen sollten, was sie sind. Wir wissen alle wohl, wenn etwas verboten ist, dann kommt die Lust auf, um es zu sehen. Wenn eine Mutter zu ihren Kindern sagt, daar darfst du nicht ankommen, sofort haben die Kinder die Neigung, um dahin zu gehen, einzusehen. Wenn ich ein Besuch bekommen würde und ich würde sagen, dieses darf keiner einsehen, dann weiß ich, dass wenn ich aus dem Zimmer bin, sie die Lust haben einzusehen. Was sollte das sein, was drin sitzt, was sie nicht sehen darf? Ein Verbot weckt gerade die Lust auf, das zu sehen. Darum gab Gott das Gesetz. Das sollst du tun, das sollst du nicht tun, weil er wusste, wie böse unsere Natur, die menschliche Natur ist, die er immer tun will, was er nicht darf. Und die immer nicht tun will, was er muss. Das Gesetz wurde gegeben, wie der Apostel auf einer Stelle sagt, wenn das Gesetz nicht gesagt hatte, du sollst nicht begehren, dann hätte ich nicht gewusst, dass Begehren Sünde war. Wünschen etwas zu haben, was vom Mann, ist das Sünde? Ja, sagt das Gesetz, das ist Sünde. Ich hätte es sonst nicht gewusst. Es waren Menschen auf Erden, sündige Menschen, aber die dachten, dass sie die Kraft hatten, zu tun alles, was Jehova sie gebot. Die bekamen das Gesetz, wofür? Um sie zu lernen, was Gott wohl wusste, dass sie nicht Kraft, keine Kraft hatten. Dass sie von Gnade leben mussten. Und dass allein aufgrund von Gnade sie Segen empfangen konnten. Und so ist das Gesetz nur für Menschen, die leben, natürliche Menschen. Aber wir sind gestorben, wir, die mit dem Herrn Jesus verbunden sind. Wir haben es gelesen in Kolosser 3. Dass Gott da schreibt in seinen Worten, ihr seid gestorben. Und wie der Apostel schreibt in Galater 6, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich. Ja, Kapitel 2, Vers 20 schon. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mich. Ich bin gestorben. Das sagt Gottes Wort. Ja, in Kolosserbrief geht es noch weiter. Da steht, ich bin nicht allein gestorben mit Christus, aber ich bin mit ihm auferweckt. Und der Epheserbrief geht noch weiter und sagt, ich bin in ihm gesetzt in den Himmel. Ich bin also nicht mehr ein natürlicher Mensch. Das Gesetz herrscht over den Menschen, solange er lebt. Das heißt, als der natürliche Mensch, also nicht mehr von einer, der gestorben ist. Wenn ich das glaube, was Gott sagt, du bist gestorben, dann weiß ich, dass das Gesetz keine Macht mehr über mich hat. Es ist mir nicht gegeben. Übrigens, auch vor ich bekehrt wurde, war das Gesetz mich nicht gegeben. Gott hat das Gesetz an keinem gegeben, als an sein Volk Israel. Das Volk, das am nächsten zu ihm gebracht war, sodass die lernen sollten, dass sie nur durch Gnade leben sollten. Aber wir haben eine schwierige Sache. Ja, erst kann ich nog das andere nehmen, dass wir befreit sind von der Welt. Wenn wir zurückdenken aan das Volk Israel, als in Ägypten war, dan wissen wir Kapitel 12, dass Gott sagte, diese Nacht werde ich hen durchgehen und jede Erstgeborene schlagen. Aber wenn das Blut, wenn ihr das Lamm schlachtet und das Blut tut an die Tür, dann werde ich vorbeigehen. Wo das Blut ist, komme ich nicht hinein. Da waren die erstgeborenen Israeliten. Sie waren in das Haus und das Blut war gestrichen an der Außenseite des Türes. Sie konnten es nicht sehen. Aber Gott hat gesagt, wenn ich das Blut sehe. Gott hat nicht gesagt, wenn ihr das Blut seht. Aber wenn ich das Blut sehe, geht es vorbei. Und in deze nacht starb jeder erstgeboren in Egypte, ausgenommen die, Israeliten, die dat bloed aan de deur gestrichen hadden, zo wie God het sagte, die starben niet. En doch waren ze nog in Egypte. En doch waren ze nog in de macht van Satan, de macht van Farao, was een beeld van Satan is. Ägypten ist in die Bilder des Wortes Gottes ein Bild von der Welt in seine Unabhängigkeit von Gott. Keine nicht religiöse Welt, das haben wir mehr in Babel. Aber ein Bild der Welt, die nichts mit Gott zu tun hat, unabhängig ist, nicht an Gott glaubt, jedenfalls tut, was Pharao sagte, wer ist Jehova, dass ich ihm gehorchen sollte. Wir sehen es selbst im Lande. In 5. Mose 11 wird gesagt, was der Gegensatz ist zwischen das Land Ägypten und das Land Kanaan. Das Land Kanaan empfing Regen bei der Güte Gottes vom Himmel und dadurch Fruchtbarkeit. Der Regen, der von oben kam, machte das Land fruchtbar. Ägypten hat keinen Regen. Ägypten bringt das Wasser durch eigene Kraft und eigene Werken über das Land. Dadurch wird es fruchtbar, hat oft 2 Ernten im Jahr. Jetzt wohl einige Mal 3 Ernten. Durch eigene Kraft, der Mensch, der Gott nicht braucht und Gott nicht fragt und nicht keine Rechnung mit ihm tragt. Das ist Ägypten in die Bilder der Schrift. Der unabhängige Mensch und ihr Fürst. Ein Bild von Satan, der der Gott dieser Welt ist. Und sie waren jetzt sicher vor dem Gericht Gottes. Und doch noch in der Macht von Farao, wir sehen es in Kapitel 13 und 14. Farao jagt sie nach, nachdem er sie erst gesagt hat, dass sie ausziehen dürfen. Aber dann jagt er sie nach, um sie gefangen zu nehmen und wieder in ihr seinen Dienst zu haben. Al zo sicher zu sein gegen den Gericht Gottes, ist nicht dasselbe, als befreit zu sein von der Macht der Welt. Sie waren erst befreit aus Ägypten, als die durch das Rote Meer gingen und an die andere Seite waren. In Kapitel 14 sagt Mose zu ihm, zu dem Volke, steht und seht die Errettung des Herrn. Und in Kapitel 15 dann singen sie, du hast uns errettet. Auf welche Weise? Sie waren durch das Wasser gegangen. Und das Wasser da, das Rote Meer, ist in den Bilden von Gottes Wort ein Bild von das Sterben des Herrn Jesus und seine Auferstehung. Das, was wir gestern Abend sahen in Römer 4, Vers 25. Sie waren durch das Wasser hindurchgegangen, trocken, denn Gott hatte das Wasser gespalten, sodass sie durch das Wasser hindurchgehen konnten. An beide Seiten des Wassers, sie gingen über das Trockene. Aber als Farao daarin zog mit seiner Armee, dann kam das Wasser drauf und sie vertranken alle. Der Tod war für sie die Erlösung aus Ägypten. Das Wasser des Todes. Und für Farao und die Ägypter waren es der Tod selbst. Sie ertrunken alle. Das ist das Gericht. Das Gericht Gottes. Das einmal alle Ungläubigen richten wird. Und sie werfen wird in die Hölle. Und die wird in Offenbarung 20 genannt. Das ist der zweite Tod. Wo sie ewig im Tode sein werden. Dasselbe Gericht. Ist unsere Befreiung gewesen aus der Welt. Unsere Befreiung aus der Macht Satans. Unsere Befreiung aus der Gefangenschaft, die uns gefangen hielt. Wir sind gestorben unter dem Gericht Gottes, aber das er ausübte auf unser Stellvertreter, der Herr Jesus. Und so sind wir nicht mehr lebende Menschen auf Erden, wie wir gesehen haben. Wir sind gestorben. Und Satan hat keine Macht auf gestorbene Menschen. Lass ihr Lieben sagen, die Welt hat keine Macht mehr auf gestorbene Menschen. Haben Sie wohl mal gesehen, dass die Welt sich bekümmerte um einen, der gestorben ist? Das Letzte, worum sie sich bekümmert, ist die Beerdigung. Dann ist Schluss. Haben Sie mal gesehen, dass ein Gerichtshof von der Welt einen der Gestorbenen aufrief, um gerichtet zu werden? Ich habe wohl mitgemacht. Aber sobald sie merkten, dass ich gestorben war, sagen, da können wir nichts mehr tun. Gegen den Toten können wir nichts anfangen. Dafür haben wir keine Befugnis. Wir können ihn nicht erreichen. Mit dem Tod ist die Macht der Welt aus. Und der gestorben ist, ist nicht mehr die Macht der Welt. Er ist aus der Welt hinaus. Und weil wir mit Christus gestorben sind, sind wir befreit aus der Macht der Welt. Gottes Wort selbst sagt es zu uns, dass das das Ziel des Herrn Jesus war. In Galater 1 wird in Vers 4 gesagt, unseren Herrn Jesus Christus, der zichzelf für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtige bösen Welt. Dafür ist er gestorben. Und weil wir mit ihm gestorben sind, sind wir freigemacht, befreit von der Welt. In 1. Johannes 5 wird dasselbe gesagt. Da wird auch drüber gesprochen und da wird gesagt, wer ist es, der die Welt überwindet? Und wir lesen es da, in Kapitel 5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet? Ben ich der, wer sie glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wenn ich glaube, was das Wort Gottes sagt, dass ich mit Christus gestorben bin, dass nicht allein das, aber wie ich soeben anführte aus Galater 2, Vers 20b, dass ich nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mich. Und was ich lebe, das lebe ich jetzt door den Glauben, im Fleisch lebe ich door den Glauben, door den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und zichzelf für mich hingegeben hat. Und wie wir in Kapitel 6 haben, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, der weiß, dass er nicht mehr in der Welt ist und dass die Welt auch keine Macht mehr über ihm hat. Und wer dann weiß, was wir hier in Kolosser 3 hatten, aber ich will es lesen aus Epheser 2, wo uns gesagt wird, dass Gott aber der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den vergangenen Tod waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet, und hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Orten in Christus Jesu, die weiß, dass er nicht mehr in der Welt ist, door Christus, das Werk Christus, der aus befreit, erlöst. Indem er Christus das Werk für uns volbrachte und so er ausrettete und uns daardoor versetzte in diese neue Welt, de Auferstehungswelt, aan de andere Seite des Todes. Ja, zelfs in ihm, in den Himmel, jetzt schon. Er is nicht mehr in de Welt. Und dann hat die Welt keine Macht mehr über uns. Welche Macht hat die Welt über Menschen? Sie können ihm schaden. Sie können ihn selbst zum Tode bringen. Aber was macht das aus für ein Christ? Ich weiß nicht, ob ich diese Woche schon erzählt habe, eine kleine Geschichte, die ich jahren zurück schon las, von einem alten gläubigen Mann in der Römerzeit, der angeklagt wurde, dass er ein Christ war. Er war weit über die 90 Jahre alt. Und weil er sehr bekannt war, wurde er für den Stadthalter gebracht. Und er sagte, du bist angeklagt, ein Christ zu sein. Aber du bist alt, ich habe Mitleid mit dir. Nimm nur etwas Weihrauch und Opfershier auf dem Altar für das Bild des Kaisers und ich werde nichts fragen, du kannst nach Hause gehen. Dann sagt dieser Mann, 80 Jahre kenne ich den Herrn Jesus. 80 Jahre hat mich gesegnet, für mich gesorgt, als ich abweg zurückgebracht, nur Liebe bewiesen und treu bewiesen, auch wenn ich untreu war und mein eigener Weg ging, sollte ich den verleugnen, niemals. Dan sagte de Richter, aber wir können sie zum Tode bringen. Ja, das können sie nicht. Mein Leben ist mit Christus verborgen in Gott, daran können sie nicht kommen. Dan sagt de Stadthalter, wir können sie erst eure Hände abhacken. Sagt, das macht nichts, sagt er. Wenn ich ankomme bei dem Himmel fort, da steht die Tür weit offen. Ich brauche nicht anzuklopfen. Dan sagt, wir können eure Beine abhacken. Macht nichts, sagt er. Wenn ich dahin gehe, dann sind die Engelsteen schon bereit, mich dahin zu tragen. Du könnt ihr nichts machen. Zuerst der Stadthalter sagte, was muss man mit so einem Mann tun? Er hatte keine Waffen mehr. Das ist unser Zustand. Die Welt hat keine Waffen gegen uns mehr. Wenn wir das Wort Gottes glauben, wenn wir die Wahrheit angenommen haben, die Wahrheit der Gottes Wort, dass wir aus der Welt erlöst sind, wenn wir nach unserem Leib auch noch hier sind, aber dadurch het ein Fremdkörper sein in der Welt, weil wir ein neuer Mensch geworden sind, eine neue Schöpfung selbst, sagt Epheser 1, Epheser 4, 2. Korinther 5. Eine neue Schöpfung, was für Schöpfung? Ein neuer Mensch, der ein Auferstehungsleben hat und der vereinigt ist mit dem verherrlichten Herrn im Himmel und in ihm schon im Himmel ist und dessen Bürgerschaft im Himmel ist. Philippa 3, Vers 20 und 21. Unser Bürgertum ist in dem Himmel, woraus wir als Heiland erwarten, der Herr Jesus Christus, der den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit und den Leib seiner Herrlichkeit. Was muss die Welt damit anfangen? Die können es nicht doen. Befreit aus der Macht der Welt. Sobald wir die Wahrheit angenommen haben, hat die Macht Welt keine Macht mehr über uns. Und selbst wenn sie denken soll, sie können mir doch das Leben berauben. Der Jesus hat gesagt, was die Wirklichkeit ist. Erstens, was die Macht der Welt betrifft, denke ich an Zacharia 6. Zacharia 6 werden uns vier Pferde gezeigt, die kein Zügel anhaben, kein Führer. Scheinbar gehen sie dahin, wo sie wollen. Ein Bild von der weltlichen Macht. Aber sie laufen zwischen zwei Bergen von Erz. Und ein Pferd kann stark sein. Wenn an beide Seiten ein Berg von Erz hat, kann nur eine Seite hin, wo die Berge die Öffnung lassen. Die Ratschlüsse Gottes, auch die Weltreiche, die größte Macht in dieser Welt, die können nur dahin gehen, wo Gott sie hinhaben will, in seine Ratschlüsse, sonst nicht. Darf ich ein Beispiel davon erzählen aus der Weltgeschichte? Vielen werden den Namen von Attila, den Hunnenkönig, wissen, der im 14. Jahrhundert aus Asien kam und scheinbar unüberwindlich war. Er had een wichtige Stijl van West-Europa schon überrannt. En er wollte es weiter überrannen. En er war keine Macht, so viel sie sehen konnte, die ihm keeren konnte. Und er wollte das Christentum, ja alles, die Zivilisation auch ausrotten. Und dann starb er, wissen Sie wie? In seiner Brandnacht starb er an ein Nasenbluten und stickte in sein eigenes Blut. Und dann war seine Armee vollkommen machtlos und die Gefahr war abgewandt. Durch ein Nasenbluten hat Gott die Geschichte der Welt geändert. Und even später, 60, 70 Jahre später in Persien, da ist ein Weltreich durch ein Durchfall von dem König, ist zugrunde gegangen. Aber die Gefahr, die ganze Welt sah, ist abgewandt. Wel zijn de leidwacht van deze koning in mijn mordete. Als hij doorval bekam al den troon. Mijn doorvallen in nazenbloeten is het voor God genoeg. Om die ganse weltgeschicht te enden. Om de Heer Jezus zaakt ons in Lucas. Dat is geen haar van mijn hoofd te veld. Ohne den wil mijn hemelse vaters. Wat kan die welt mis dan doen? Kan die welt mijn leven rauben? Wenn er zegt nein, dan is het nein. Wenn er zegt, het is tijd. Du darfst bij mij komen in paradijse. Dan erlaubt die welt dat zo doen. Aber niet eher. Wat kan die welt meer doen? Wenn niet een haar van mijn hoofd veld. Wenn de almächtige God dat niet goed heist. Er kan niets doen. Es sei dan dat de almächtige God het goed heist voor mij. En wat de almächtige God voor mij zijn kind doet, is alleen nur wat goed voor mij is. Die welt is machtlos gegenüber mij. En jedes kind Gottes. Wer die waarheid kent en glaubt, wat Gottes woord zegt, der is bevrijd uit de macht der welt. Maar jetzt komt het laatste. En dat is het schwierigste. Wenn auch die Lösung even einfach is als alles andere. Befreiung von der Sünde. Von der Macht der Sünde. Da haben wir Befreiung also von der Macht von dieser alten Natur, die noch in uns wirkt. Die jeder Gläubige aus Erfahrung kennt. Jeder Gläubige weiß, dass die alte Mensch nicht tot sein will. Gott hat ihn zum Tode gebracht auf dem Kreuze, aber will nicht tot sein. Er will herrschen in unser Leben. Und wir bespüren es jedes Moment. Wird nicht oft 5 Minuten vorbeigehen, wo er nicht versucht, uns unter seinen Einfluss, unter seine Macht zu bekommen. Uns zu machen, dass wir das tun, was er will. Der alte Mensch, das Fleisch. Das getötet ist am Kreuze, weil es unverbesserlich schlecht war. Das ich hasse und das doch oft noch Einfluss gewinnt in meinem praktischen Leben. Warum? Weil ich keine Kraft dazu habe. Das ist der Kampf, den alle junge Gläubigen kennen. Und wir älter Gläubigen, Gott gebe, dass wir sie nur aus Erfahrung kennen. Aber viele alte Gläubigen kennen die noch täglich. Dieser Kampf, dass sie versuchen noch, das Fleisch zu besiegen, dass sie anfangen zu kämpfen mit dieser alten Natur, und in Wirklichkeit bedeutet das, sich selbst zu verbessern, mein Leben zu ändern, dass es wirklich nach Gottes Gedanken ist, denn ich will leben nach den Gedanken des Herrn. Ich habe so eben gesagt, wie ich selbst 2 Jahre nachdem ich dachte, nachdem ich wusste, dass meine Sünden vergeben waren, habe ich noch jeden Tag gekämpft gegen die Sünde, sodass ich nicht wagte zu sagen, dass ich bekehrt war, denn ich verlor es immer. Man kann nicht kämpfen gegen die Sünde, da wird mir nie aufgerufen auch. Ja, einmal könnte es sein in Hebräer 12, wo steht, ihr habt noch nicht zum Tode gekämpft gegen die Sünde, aber da geht es nicht um die Sünde in uns. Da geht es um die Sünde rings um uns hin in der Welt, wo Gott verworfen wird, wo Satan versucht, die Menschen abzuhalten, um sich nicht zu bekehren, wo Gott versucht, die Gläubigen, wo Satan versucht, die Gläubigen auf ein, in der Welt hineinzuführen, mit der Welt fortzutun. Das ist die Sünde, die um uns herrscht. Aber nie finden sie in Gottes Wort, dass wir zu kämpfen haben gegen die Sünde in uns, das Fleisch. Das hat Gott zum Tode gebracht. Und er sagt, es ist tot. Was muss ihr tun? Glauben, was Gottes Wort sagt. Glauben, dass es tot ist. Und also nicht danach hören. Ich komme auf der Straße. Da liegt ein großer Hund. Gestern waren noch sehr böse. Ich kann den Hund und weiß, dass es ein starker Hund ist, der am liebsten Menschen beißt. Aber ich weiß auch, dass gestern Abend die Polizei ihn erschossen hat, dass er tot ist. Was tue ich, wenn bei diesem Hund komme? Gehe ich mit einem großen Bogen um ihn her, weil er ein bissiger Hund war?
er ist tot. Und ich sage, du bist tot. Ich habe nichts mit dir zu tun. Und wenn er anfangen sollte, Lärm zu geben, sein Maul offen zu tun, dann würde ich sagen, du bist tot, was habe ich mit dir zu tun? Es gibt ja Tiere, die nach ihrem Tod doch sich noch bewegen. Als Jungen habe ich oft auf Aal gefischt. Und diese Aale, man kann sie den Kopf abhacken. Und solange die Sonne nicht untergegangen ist, krümmen sie noch. Und selbst wenn man sie wacht, krümmen sie noch in de Pfanne. Sie wollen nicht tot sein. Aber sie sind tot. Und ich kümmere nichts um sie, als ob sie leben. Ich sage, du bist tot. Ich habe nichts mit dir zu tun. Das sagt Gott, dass wir tun sollen. Und es ist wahr, das ist schwer für uns. Aber in diesem Kampf will er uns helfen. Er will uns nicht helfen, um dieses, was er zum Tode gebracht hat, zu verbessern. Um in onze kracht dat te überwinden, zelf te überwinden. Maar wil ons wel kracht geven om ons voor dood te houden. In Galater 5 wordt ons in vers 17 gezegd, op welke wijze dat geschehen wordt. Daar staat dat de Heilige Geest, die in ons woont, deze kamp op zich genomen had en op zich neemt. Daar wordt gezegd in vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet bietet den Geist, der Geist aber bietet das Fleisch. Die aber sind in anderen gegengesetzt, auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz und so weiter. Also das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Nicht gegen mein Geist, aber gegen den Geist. Gott, der Heilige Geist. Man kann das im Deutschen nicht so gut sehen. Wo, wenn über mein Geist gesprochen wird, wird er auch mit einem großen Buchstaben geschrieben. Aber wenn Sie ein englischer oder französische oder holländische Bibel lesen, nehmen, dann sehen Sie, dass es hier mit einem großen Buchstaben geschrieben wird. Und das wird allein in diesen Sprachen auf den Heiligen Geist angewandt. Wenn über mein Geist gesprochen wird, ist Geist mit einem kleinen Buchstaben. Das Fleisch gelüstet wieder den Geist. Der Heilige Geist, der in jeder wohnt, der das Evangelium geglaubt hat. Ihr dann, nachdem ihr geglaubt habt, seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Epheser 1, Vers 13. Der Heilige Geist, der in jeder wohnt, der Frieden mit Gott hat, so wie wir gestern Abend sahen, die gerechtfertigt ist und Frieden mit Gott hat, indem er das Wort Gottes glaubt und so weiß, dass seine Sünden vergeben sind und dass Gott nichts mehr gegen ihm hat, der nimmt diesen Kampf auf sich. Wenn ich sage, du bist tot zu das Fleisch, dann nimmt der Heilige Geist diesen Kampf auf sich. Wenn ich die Führung meines Lebens in handen legen, in de handen legen. Van God de Heilige Geist, die in mijn lijf woont. 1 Korinther 6 zegt dat. Wist ihr niet dat euer lijf de tempel des Heilige Geistes is? Dan neemt de Heilige Geist een kampf auf gegen das Fleisch. Ik kan het niet en ik brauche het niet. Hij doet het. En wozu? De Geist des Fleisch gelüstet wieder den Geist. De Geist aber wieder das Fleisch. Diese aber sind in anderen entgegengesetzt, auch dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Dass wir also die ganze Führung in unserem Leben dem Heiligen Geist übergeben und allein tun, was er uns sagt. Und was er sagt, ist niemals Sünde, ist nur nach den Gedanken Gottes. Und eine Frage zwischendurch. Wenn Gott, der Heilige Geist, in mich wohnt, könnte es dann möglich sein, dass ich meinen eigenen Weg gehen sollte? Dass ich Entschlüsse nehmen sollte, was ich zu tun hatte, haben, was ich tun will? Wenn Gott in mir wohnt, wenn wir diese wunderbare Wahrheit glauben, wie Gottes Wort sagt, dass der Heilige Geist in uns ist kommen wohnen, in jeder, der Buße getan hat, wiedergeboren ist, ohne dass er Evangelium geglaubt hat, ihr dann, nachdem ihr geglaubt habt, seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Epheser 1, Vers 13, Sie könnt nachlesen. Und 1. Korinther 6, was ich sagte, Vers 19, wisset nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, dann kann es allein, dass er die Führung in meinem Leben hat. Und dass ich kein eigener Wille mehr habe, aber ihm entschließt, den Beschluss nehmen lassen und nur tue, was er zu mir sagt. Das ist, was der Apostel Paulus sagte, als was ich soeben vorlas. Nur er nennt dann nicht der Heilige Geist, aber das Leben des Herrn Jesus. Und das ist die Wirklichkeit auch. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und zichzelf für mich hingegeben hat. Und wir leben eben weiter da, dass, weil wir Söhne sind, Gott der Geist der Sohnschaft uns geschenkt hat. Und wenn ich tue, wenn der Heilige Geist diesen Kampf auf sich nimmt, und das tut er, wenn ich mein Leben in seine Hand gebe, glauben Sie, dass er nicht die Kraft hat, um das Fleisch in den Tod zu halten? Dass er mich nicht verhindern kann, sodass ich nicht gezwungen werde, zu tun, was das Fleisch will? Die Dinge, die ich hasse, denn ich liebe dem Herrn Jesus. Die Dinge, die ich bestimmt nicht tun will, wie in Römer 7 steht, wo dieser Mann, der selbst den Kampf tut, sagt, das, was ich hasse, das tue ich. Und das, was ich liebe, das tue ich nicht. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich hasse, das tue ich, weil er kraftlos ist. Ein Gefangener der Sünde, hier haben wir den Sieg. Glauben, was Gott sagt. Glauben, dass ich gestorben bin mit Christus. Glauben, dass Gott mich zum Tode gebracht hat, in Christus auf dem Kreuze, sodass die alte Natur ist, nichts mehr damit zu tun habe. Und er kann es, ich kann es nicht, ich habe nicht die Kraft dazu. Dann bin ich freigemacht von dem Mens, von der Welt, von der Sünde. Freigemacht vom Gesetz, freigemacht von der Sünde, freigemacht von der Welt. Und das alles freigemacht durch die Wahrheit. Wel, ich glaube, was Gottes Wort sagt. Und was Gott sagt, is immer recht, richtig. Is immer waar, das is die Wahrheit. Wenn ich das wirklich vollkommen glaube, dan bin ich freigemacht von alles. Dan bin ich freigemacht. Und das is die Bedeutung von Freimachung in dem Wort Gottes. Freigemacht, um dem Herrn Jesus zu dienen. Freigemacht, um Gott zu dienen. Dan gibt es keine Hindernisse mehr. Wer kann mich gegenhalten, entgegentreten, dass ich Gott nicht bediene, wenn ich freigemacht bin von diesen alle Dingen, wie wir gesehen haben? Das ist die Bedeutung von freigemacht. Nicht mehr mein eigener Wille zu tun. Wenn ich mein eigener Wille tue, dann bin ich ein Sklave der Sünde, den eigenen Wille ich Sünde. Aber freigemacht. Alle Hindernisse sind vergangen, um ihm zu dienen. Und was könnte herrlicher sein? Dann ungestört ihm zu dienen, ungestört sein Lächeln zu sehen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, indem wir in unser praktisches Leben die Antwort finden auf seine Liebe, so wie Johannes 14 sagt, in Vers 21 und 23, der mein Wort, der meine Gebote hat und sie bewahrt, der ist es, der mich liebt. Und ich werde ihm lieben und mich selbst an ihm offenbaren. Er wird sein Herz für mich öffnen, sodass ich in die Tiefen seines Herzens lesen kann. Und wie kostbaar ist das, was bei ihm gefunden wird. Und dann Vers 23, wer mein Wort hat, der ist es, der mich liebt. Und mein Vater wird ihn lieben. Und der Vater und ich werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Muss das nicht das wunderbarste Leben sein auf Erden, was er ist? Wenn der Vater und der Sohn zu mir persönlich kommen, um bei mir Wohnung zu machen, später werde ich nach ihm gehen, nach dem Vater und dem Sohn, um im Haus des Vaters zu leben. Aber hier wollen sie zu mir kommen, wenn ich mein Liebe zu ihm beweise. Nein, mein Liebe sich offenbart, mein praktisches Leben, indem ich sein Wort bewahre. Was de Apostel schreef in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich durch den Glauben. Der Glauben an den Sohn Gottes, weer misgeliebt und zichzelf für mich hingegeben hat. Das ist das Leben eines freigemachten Christen. Aber die diese Freiheit auch gebraucht. Und wenn ich sie nicht gebraucht habe, ist er nicht freigemacht. Für was ich soeben gesehen habe, freigemacht, um ihn zu dienen, der Sohn Gottes, der für ihn nach dem Kreuze ging, der für ihn das Gericht Gottes getragen hat, der für ihn zur Sünde gemacht wurde und für ihn gestorben ist, unter die schlagende Hand Gottes, die alles richtet, was in Widerspruch mit ihm ist, und daardoor mich freigemacht hat von allem, was mich band, und daardoor den Weg geöffnet hat, wodoor ich jetzt schon in, glücklich bin in ihm, jetzt schon in die Augen Gottes heilig und tadellos bin, und wodoor ich nachher, wenn er kommt, mich aufnehmen wird und bringen wird im Haus des Vaters mit seinen vielen Wohnungen, waar ik ewig bij ihm leven werde, ewig bij dem Vater und dem Sohnen, so wie der Herr Johannes 14 sagt. Ich gehe hin, das Haus meines Vaters, und ich gehe hin, um euch einen Platz zu bereiten. Und wenn ich diesen Platz bereit habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin.